Eigentlich hätte einer der heutigen kuriosen Feiertage besser zum Bohnentag gestern gepasst.
Ja, lass mich raten, Malte. Der amerikanische Furztag. Ich meine ehrlich, die spinnen die Amis.
Ja, die haben sie manchmal nicht mehr alle. Aber feiern wir doch lieber den Silly Walks Day, basierend auf Monty Python. Ist ja auch ein bisschen sportlicher. Kennst du aber auch noch, ne?
Ja, aber selbstverständlich. Das Ministerium für alberne Gangarten. Für die Jüngeren vor allem unter uns. Das ist aus dem Jahr 1970, ne? Monty Python's Flying Circus. Und um genau zu sein, in der zweiten Staffel für Episode 14. Und da geht man so ganz große Schritte oder auch rückwärtsgehend oder irgendwas. Also Hauptsache schlecht laufend, ne? Also das ist.
Man verdreht das Knie, man verdreht das Bein, man verrenkt sich eigentlich total komisch und ja, es sieht einfach geil aus. Aber stell dir das mal beim Olympischen Gehen vor, so im Stil von John Cleese und Monty Python.
Ja, ganz ehrlich, ich meine, stell dir das mal vor, bei wirklich bei einem Gehwettbewerb, da würde keiner das Ziel erreichen. Entweder schon nach 30 Metern ein Muskelkrampf oder Kniescheibe ausgesprungen oder sonst irgendwas oder natürlich die Disqualifikation. Wobei bei diesen komischen Gängen ja immer eine Fußsohle mit dem Boden Kontakt haben muss, ne? Das ist ja ganz wichtig.
Ja, ja, aber weil dieser Gang, den kannst du auch gar nicht anders machen. Da kannst du gar nicht beide Füße in der Luft haben, weil musst dich ja irgendwie abstürzen, wenn du so ganz in die Rückenlage gehst und das eine Bein so ganz nach vorne. Also da muss immer schon ein bisschen Boden dabei sein.
Ach, herrlich, herrlich. Aber komm, Malte, kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Welche geerdeten Themen haben wir denn heute bei uns bei Stand jetzt?
Also, der Parrot-Sketch ist heute not included, so viel ist mal klar, aber dafür ist Claudia Pechstein mit dabei. Die will Fahnenträgerin bei Olympia werden und wir geben gleich mal unseren Senf dazu.
Okay, außerdem erfahrt ihr von uns, warum man Bayern gegen Gladbach heute unserer Meinung nach lieber absagen sollte.
Und ihr erfahrt den Grund, warum auf dem Transfermarkt Stand jetzt gerade in der Bundesliga so wenig los ist.
Ja, und dazu haben wir Top und Flop des Tages, der Blick zurück in die Sportgeschichte und wir haben ein freundliches, wie immer gut aufgelegtes und von Herzen kommendes Guten Morgen zu Stand jetzt, eurem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus und auch noch mit den Stimmen der deutschen Handballer, habe ich fast vergessen, vor den Testspielen heute und Sonntag, da haben sie noch ein bisschen was erzählt, gleich auch bei uns.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
So, jetzt hat sich Claudia Pechstein selbst mehr oder weniger als Fahnenträgerin für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking ins Gespräch gebracht. Soll ja wieder ein Duo machen, Mann und Frau. Und sie hat gesagt, wenn der DOSB sie fragen würde, dann würde sie auf jeden Fall zusagen. Aber sollte der DOSB sie wirklich fragen? Lass mal schnell das Pro und Contra machen.
Naja, die Frau mit dieser Geschichte. Naja, also rein sportlich hätte sie es auf jeden Fall verdient. Mit fast 50 wäre sie zumindest der nationalen Konkurrenz immer noch, also weil sie ganz weit vorn, wenn es ums Alter geht. Sie nimmt zum 8. Mal an Winterspielen teil. Keine Frau startete Stand jetzt häufiger. Zu Medaillen hat sie es ja auch schon gebracht und hat mehrfach gewonnen. 5-mal Gold, 2-mal Silber, 2-mal Bronze. Also sie ist die erfolgreichste deutsche Olympionikin bei Winterspielen. Von daher kann man natürlich sagen, verdient hätte sie es. Gäbe es da nicht auch ein paar Abers, Malte?
Ja, sie ist mit 50 immer noch besser als die nationale Konkurrenz in vielen Fällen, aber wird wahrscheinlich keine Möglichkeit auf eine neue Medaille haben. Aber du hast die andere Seite angesprochen. Die Erfolge sind mega, aber diese anderen Argumente, ja, die widersprechen dem so ein bisschen. Dieses Gezerre um ihre Dopingsperre damals wegen auffälliger Blutwerte. War das jetzt durch Doping oder ist das tatsächlich genetisch bedingt? Das konnte nie geklärt werden. Selbst durch Wissenschaft nicht konnte das rausgefunden werden. Ja, und da ist da ja auch noch ihr Lebensgefährte, Matthias Große, der Eisschnelllauf Präsident, der da im Verband wie die Axt im Wald regieren soll und von aktiven Seite her auch sehr umstritten ist, auch wegen seiner Personalpolitik und seinem Umgang mit Untergebenen wird da berichtet. Und da kann Pechstein natürlich selbst wenig dafür, aber auf ihr Bild in der Öffentlichkeit färbt das natürlich schon ab. Und ich finde auch, das ja, ist ein kleiner Makel, der dann ihren sportlichen Glanz auch in Schatten stellt und dann sie vielleicht auch doch nicht zur guten Fahnenträgerin macht.
Ja, also wie steht ihr denn dazu? Ich meine, man kann es von vielen Seiten beleuchten. Sollte Pechstein trotzdem die Fahne tragen dürfen Oder wem würdet ihr diesen Job gerne geben? Wen würdet ihr gerne sehen? Schickt uns zu diesem Thema eine WhatsApp-Sprachnachricht. Oh Malte, hatten wir lange auch nicht mehr, ne?
Nee, hatten wir lange nicht mehr. Da ist schon ein ganz klein bisschen her, dass wir unsere Nummer mal durchgesagt haben. Aber wir sollten das auf jeden Fall mal wieder beheben. Ich muss sie gerade noch mal suchen. Aber es ist die 0331-298-5028. Bitte nur eine Sprachnachricht dahin schicken.
Stand jetzt aktuell.
Wird heute nun Bundesliga-Rückrundenauftakt gespielt oder nicht?
Also die offiziellen Statuten geben es vor. Stand jetzt muss man sagen, ja, Bayern und Gladbach müssen trotz der vielen Corona-Ausfälle, beim FC Bayern muss man sagen, also Gladbach hat jetzt auch welche, kommen wir gleich noch dazu, aber alleine bei den Bayern 10-mal Corona, 2-mal verletzt, 2 Spieler Afrika-Cup, also die müssen tatsächlich antreten und die haben kuriose Szenarien gerade aufgebaut.
Ja, mal ganz ehrlich, von diesen Szenarien weg, Julian Nagelsmann hat es ja auch gesagt und hat ja auch recht, das Regelwerk, auf dessen Basis jetzt über Spielabsagen entschieden wird, das sollte auch mal etwas der aktuellen Lage angepasst werden, oder?
Definitiv. Ich meine, worum geht's denn da? Das sind Regeln, die allgemein die Voraussetzungen bilden, wenn ein Spiel stattfinden soll oder eben nicht. Das Regelwerk wurde aber erdacht, als noch keiner überhaupt an sowas wie Corona oder Omikron im Speziellen gedacht hatte und ja auch nur denken konnte. Also von daher ist das überhaupt nicht zeitgemäß. Das spricht überhaupt nicht für die Situation aktuell.
Wir haben ja die Voraussetzung gestern hier schon etwas ausführlicher erläutert und dabei ist ja schon sehr bemerkenswert, dass zu diesen 15 verfügbaren Spielern ja auch verletzte oder gesperrte Spieler gezählt werden. Wieso werden die eigentlich als spielfähig eingestuft? Sind sie ja weder de facto noch de jure.
Ja, das ist ein Passus, der verhindern soll, dass Vereine Spieler ermuntern, sich so eine taktische Pläsur zu holen sozusagen oder bewusst auch eine Karte abholen, damit sie irgendwie eben nicht spielen. Die Älteren oder also damit man da nicht spielen muss. Die Älteren werden sich ja noch an Machet Otze erinnern, an Frank Ordenewitz für den ersten FC Köln mal im Pokal. Aber trotzdem etwas merkwürdig ist dieser Passus allemal.
Ja, und jetzt geht's vor allem ja auch um Corona. Klar, Spiel hat Marketingwert auf jeden Fall. Tolle Partie auf dem Papier. Bayern gegen Gladbach, das klingt ja schon mal gut. Auch wenn jetzt Bayern dann wohl mit einer besseren Jugendmannschaft spielen wird. Aber trotzdem, es steigt ja zur besten Sendezeit live im Free TV und es wird ja auch international gezeigt. Aber ganz ehrlich, ich fände es trotzdem besser, man würde das jetzt absagen. Ist ja schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, auch wenn eine Mannschaft eben quasi ohne das A-Team spielt. Gut, das wird an der Bayern-Meisterschaft wahrscheinlich am Ende nichts ändern, selbst wenn sie verlieren würden. Aber für die Gladbacher Konkurrenten ist es ja auch dann irgendwie fies, wenn die Gladbacher jetzt die dezimierten Bayern schlagen sollten. Die Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg oder im Kampf um Europa, je nachdem, wo Gladbach dann eben noch hinkommt, die müssten dann im späteren Saisonverlauf gegen die Bayern spielen und hätten dann eine deutlich stärkere Truppe vor der Brust. Das wäre dann doch schon ein bisschen fies.
Ja, also ich meine, und der Kalender würde eine Verlegung ja sogar hergeben, wenn man jetzt liest, dass die Bayern 8 Jugendspieler beziehungsweise 8 Amateure, die ja im Moment noch in der Pause sind, eigentlich noch gar nicht spielen, einfliegen lässt oder zusammenholt. Darunter sind 3 Leute, die 16 Jahre sind, nur damit sie sich auf die Bank setzen. Also das kann es ja auch nicht sein und man hat in anderen Ligen, man hat auch in der zweiten Liga und so und hat man natürlich Spiele auch schon abgesagt. Von daher auch unser Plädoyer, wir haben nichts zu melden, aber wir haben es zumindest hier zu vermelden. Also wir sagen, bitte absagen.
Top und Flop.
Auch wenn es gestern nur zu Platz 5 im letzten Springen gereicht hat. Ryoyo Kobayashi ist unser Top des Tages, denn der verpasste zwar den historischen 2. Grand Slam, gewann aber trotzdem zum 2. Mal in seiner Karriere die Verschanzenturnier, immerhin mit 3 Tagessiegen.
Und Flop des Tages sind die Pistenverhältnisse gestern beim Slalom in Zagreb. Die Strecke war nach den Wetterkapriolen der letzten Tage eigentlich unbefahrbar und forderten dann auch ein prominentes Opfer, den Franzosen und immerhin den Olympiadritten Victor Muffat-Jeandé. Der brach sich nämlich den Knöchel und sorgte neben dem generell chaotischen Rennenverlauf dann dafür, dass der Slalom vorzeitig abgebrochen werden musste.
Stand jetzt aktuell.
Es geht schon wieder los. Das Transferfenster ist wieder offen und jetzt bis Ende des Monats. Aber wird es in diesem Jahr wirklich genutzt? Wer kommt? Wer geht? Wer hat überhaupt Geld für Verstärkungen? Das sind Fragen, die sich mit Blick auf die Bundesliga und den Start jetzt heute Abend, so er denn dann stattfindet, aktuell natürlich stellen.
Ja, klar ist, Corona hat auch hier ziemlich reingehauen und zwingt natürlich zum Sparen. Also selbst die finanziellen Schwergewichte Bayern, Dortmund, RB Leipzig, die haben bisher nichts ausgegeben und werden wohl auch weiter sparen, denn diese finanziellen Unsicherheiten durch die anhaltende Corona-Krise sind einfach zu groß. Und die Vorsicht, ja, die wurde jetzt ja durch die erneuten Geisterspiele kurz vor Weihnachten dann auch nochmal verstärkt. Man ist gewarnt.
Naja, und gerade die drei Clubs sind ja auch eigentlich noch die, die vergleichsweise am wenigsten Sorgen haben, weil sie das beste Festgeldkonto haben. Aber es gibt ja diverse Vereine, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Aber auch welche, die noch ein paar Euronen über haben.
Du meinst Augsburg. Ja, das hat mich auch überrascht. Mal eben trotz Corona einen Vereinsrekord in Sachen Transfers aufstellen. 17,5 Millionen für das Sturmjuwel Ricardo Pepi vom FC Dallas auf den Tisch geblendet.
Ja, man muss natürlich da einschränkend ein bisschen sagen, das Geld hatten die natürlich nicht über. Da musste schon ein Investor aus den USA mithelfen. Aber dennoch, sie haben es getan. Also sie sind sicherlich auch eine der großen Ausnahmen, diesen Wintertransferfenster. Stand jetzt zumindest. Denn sonst steht der Markt verhältnismäßig still. Oder glaubst du, dass sich da noch irgendetwas tut gegen Ende des Monats vielleicht, so Last-Minute-Dinger?
Kann man natürlich nie vorhersagen. Ich glaube eher nicht. Zumindest wird sich nicht viel tun. Das ist auch das, was man so aus Dortmund und München so hört. Da schloss man zwar kategorisch erstmal nichts aus. Wäre ja auch fahrlässig, da jetzt irgendwas auszuschließen. Verletzung oder eben Corona. Das kann da schon mal reinhauen. Dann ist man vielleicht zum Handeln gezwungen. Aber geplant ist da eigentlich erstmal wirklich nichts. Und selbst Clubs, die bisher ja hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und mit neuen Spielern vielleicht ja doch noch mehr an die Wende glauben könnten oder die schaffen könnten, die halten sich erstmal zurück. Beispiel wäre da auch Leipzig, aber da hat Geschäftsführer Oliver Minzlaff dann wohl auch wegen des finanziellen Verlusts von zuletzt 60 Millionen Euro ja Transfers erstmal nahezu ausgeschlossen. Und das ist insgesamt ein Trend, der sich ja schon im Vorjahr gezeigt hatte, als damals die 18 Clubs im Winter ja nur noch so ja bummelig 50 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hatten. Und vor Corona, wenn man das mal vergleicht, da war es die vierfache Summe, da waren es knapp 200 Millionen Euro gewesen. Also der Igel in der Tasche, der wird größer aktuell.
Heute in der Sportgeschichte.
7. Januar 2007, da schrieb der legendäre Basketballcoach Phil Jackson Geschichte. Er feierte nämlich mit seinen Los Angeles Lakers seinen damals 900. Sieg als Coach.
Ja, und damit wurde er zu dem Coach, der diese Schallmauer von 900 Siegen am schnellsten durchbrochen hat.
Jackson brauchte dazu nämlich gerade mal 1264 Spiele mit den Lakers und den Bulls und damit übertrumpfte er eine weitere Trainerlegende deutlich. Pat Riley nämlich, der hatte 14 Spiele mehr gebraucht, um seine 900 Karrieresiege vollzukriegen.
Ja, und auch nach NBA-Titeln ist Jackson die Nummer 1. Seine 11 Meisterschaften konnte Stand jetzt keiner überbieten. Zudem gewann er ja noch als Spieler 2 weitere Titel, 13 Titel als Spieler und Trainer, eine Bestmarke, also eine von vielen Bestmarken des großen Phil Jackson.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir zum Handball. Im Doppeltest gegen die Schweiz und Frankreich will Bundestrainer Alfred Gislason seiner Mannschaft jetzt am Wochenende ja den Feinschliff für die EM verpassen. Ungeachtet der Corona-Sorgen bei vielen anderen Nationen fiebert das deutsche Team dem Turnier auch richtig entgegen.
Ja, das machten Sportvorstand Axel Kromer und die Spieler Lukas Martens und Timo Kastening im virtuellen Mediengespräch dann auch deutlich. Einen Tag vor dem Testspiel gegen die Schweiz, heute Nachmittag ist das, 16 Uhr in Mannheim.
Es ist schon so, dass die Jungs eine tolle Freude zeigen, sich gemeinsam auf so ein großes Event vorzubereiten. Es ist selbst für die erfahrenen Spieler natürlich was Besonderes, sich auf ein Finalturnier vorzubereiten. Ist ja auch nicht so wie jedes Quali oder jedes Testspiel, sondern einfach, man weiß, dass den kompletten Januar ein sehr großer sportlicher medialer Fokus auf den Handball gelegt wird. Das freut natürlich jeden von unseren Nationalspielern, die Chance haben, dann den Sport auch zu präsentieren. Wir verspüren auch, dass eine große Zuversicht da ist bei der Mannschaft, eben auch Gutes leisten zu können und auch oft als Sieger in Frage zu kommen.
Ich hoffe, dass wir das, was wir da in dem Lehrgang alles gemacht haben oder was wir jetzt auch in der Vorbereitung alles zusammenbringen, dass wir das gut dann bei der EM auch und auch in den Vorbereitungsspielen auf die Platte bringen können. Wir sind eine junge, hungrige Truppe. Viele geben ihr Debüt bei diesem Turnier. Das Ziel ist es, Axel hat es ja auch gerade schon gesagt, verlustpunktfrei in die Hauptrunde und dann mal schauen, was da geht. Da kann tatsächlich dann alles passieren.
Und ich glaube, wir sind dabei, viele Sachen zu erarbeiten, zu vertiefen, Alfreds System zu verinnerlichen, dadurch, dass wir auch wieder viele neue Spieler haben, die erst seit kurzem bei der Nationalmannschaft sind. Glaube ich, haben wir da auch viel Arbeit zu verrichten und dementsprechend glaube ich aber, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, so wie das im Training aussieht.
Heute, wie gesagt, geht es gegen die Schweiz in Mannheim und am Sonntag, da spielen die deutschen Herren dann noch in Wetzlar gegen Frankreich.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Also eventuell heute Abend Fußball-Bundesliga. Muss man mal abwarten. Bayern gegen Gladbach. Das ist zumindest der Stand jetzt. Also Zuschauer muss man ja keine ausladen. Es waren ja eh keine vorgesehen in München. Von daher, alle, die vom Fernseher sich dann versammeln, die können ja dann auch schnell umschalten. Das ist ja dann auch nicht so das große Problem. Aber wir gucken mal, was passiert.
Soll in der ARD kommen, oder? Ja, also, oder?
Nee, bei Sat.1.
Aber bei Sat.1, stimmt, ja. Pf, aber die haben doch irgendeine Konserve, irgendeinen Film, den sie spielen können. Also,
da gibt's... Pass auf, entweder Harry Potter oder irgendein, keine Ahnung, Film. Also, irgendwas, also gefühlt läuft ja bei Sat.1 sowieso eigentlich nur Harry Potter. Oder sie zeigen Geh aufs Ganze.
Ja, eben, also dann sollen sie das doch irgendwie nochmal machen. Das ist doch, also, Füllmaterial dürfte es geben. Naja, gut, also... Dann gucken wir auf die Wetterlage hat ja sportlich gesehen insgesamt einen ziemlichen Strich durch Rechnungen gemacht mit einem Tag Verspätung, folgt also heute Biathlon aus Oberhof. Das Sprintrennen der Männer musste heute auf 11.30 Uhr verschoben werden, also musste auf heute 11.30 Uhr verschoben werden. Der Sprint der Frauen folgt dann danach 14.15 Uhr, nur eines von vielen Wintersport-Events an diesem Wochenende.
Und am Samstag steigt dann auch im Tischtennis das Finale beim Final Four um den DTTB-Pokal. Alles dazu verraten euch mit Sicherheit die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ihr macht das sicherlich ganz ähnlich, ne? Ihr guckt wahrscheinlich am Wochenende auch ganz viel Sport. Wenn ihr das nicht tut, wir tun's für euch und wir blicken dann natürlich dann auch ab Montag wieder 7.07 Uhr für euch auf die neue Woche, auf den Start in die Woche am Montag und dann folgend im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Wir wünschen euch ein wundervolles erstes Wochenende im neuen Jahr. Und das zweite ist es schon fast, aber das erste ganz normale.
Ja. Wir gehen schon wieder auf Weihnachten zu. Und vergesst nicht, viele Podcasts hören am Wochenende bei uns auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr heißt ja unser Motto. Klickt euch mal durch oder guckt Monty Python.
Ja,
warum nicht?
Eben.
Warum also, nicht mal die Staffel durchbingen?
Genau, also das Ministerium für alberne Gangarten, wenn euch heute irgendjemand begegnet, dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Und wir können euch sagen, in anderen Ländern, also in den USA oder auch in England, da wird das zelebriert. Ja, nicht bei uns. Da gehen wahrscheinlich manche, weil sie irgendwie kaputte Kniescheiben haben, aber berichtet doch auch gerne mal. Unsere WhatsApp-Sprachnachrichtsnummer, die habt ihr ja. Sagt gerne Bescheid,
auch
wenn
dafür
ihr jemanden gefunden habt.
In dem Sinne, bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.